Guten Morgen. Hier vorne auf einem Vordersitz ist ein Stapel von Familienfotos. Wir sind Missionare im Herzen und auch in unserem Wesen und wir sind sehr dankbar für Gebete. Also wenn du Interesse hast, hier liegt ein Foto. Es gibt vielleicht noch mehr in meinem Koffer. Ich habe nur eine Packung rausgeholt, aber wenn sie alle sind, versuche ich mehr zu finden. Ich genieße die Gemeinschaft mit euch ganz besonders. Es ist ein wunderbares Vorrecht, immer wieder ins Gespräch zu kommen mit verschiedenen aus verschiedenen Teilen Deutschlands, der Schweiz, Österreich, aus Europa und zu merken, was Gott hier bewirkt an Hunger nach ihm, an Hunger für seine Sache. Und es ist sehr ermutigend. Und ich möchte auch sagen, Hunderte beten für uns, die von euren Gemeinden daheim und euren Werken, sowie auch viele Freunde von uns beten, von den Staaten für uns. Also dürfen wir wissen, Gott ist gegenwärtig, wie wir gesungen haben, und wir dürfen ihn hoch erheben. Und heute Morgen, wenn wir diese Themen durchnehmen heute, es ist meine Bitte, dass Jesus allein gesehen wird, dass er den Mittelpunkt einnimmt, dass er unsere Konzentration erfüllt, dass es nicht um uns, sondern um ihn geht. Wir haben schon gesehen, Gott suchte, wählte die Gemeinde als Trägerin seiner Herrlichkeit. Er möchte sein Wesen sehen lassen in aller Welt durch die Gemeinde, durch unsere ausgelebte Einheit, durch das Darstellen von seinem Wesen in allem Reden, in allem Tun, sodass Christus an uns gesehen wird. Ein Lied, das übersetzt wurde von jemandem von Jugend für Christus und in den früheren Jugend für Christus Liederheften war, mein Verlangen zu sein wie Jesus, mein Verlangen zu sein wie er. Sein Geist mich fülle, sein Lieb mich präge, in Wort und Werk zu sein wie er. Das sollte das Verlangen von uns allen sein, eine Leidenschaft für Christus Ähnlichkeit, sodass tatsächlich Christus gesehen wird in allem in unserem Leben. Wir haben in der letzten Stunde die ersten zwei der vier Apostelgeschichte 2, 42 Säulen der Gemeinde gesehen und sie verharrten in der Apostellehre. Eine große Herausforderung für uns heute, weil der Feind dafür sorgt, dass es viele andere Dinge zu tun gibt, die uns abhalten von dem biblischen Wort Gottes. Und zweitens, sie verharrten in der Gemeinschaft. Tief Gemeinschaft, tief gemeinsam das Teilen, was wir alle in Christus haben. Drittens, sie verharrten im Brotbrechen, im Abendmahl. Alle Ausleger sind sich einig drin, das handelt sich hier um das Abendmahl. Und ich möchte damit verbinden, auch die Taufe. Die Urgemeinde praktizierte die Taufe, aber sie verharrten drin im Abendmahl. Als ich einmal mir überlegt habe, was es bedeutete, die Gemeinde Jesu ist schwer geneigt, auch nur die Praxis zu sehen, wie man das macht und wie oft man das macht und so weiter. Und in der Überlegung, was es bedeutet, das Abendmahl zu feiern, was tun wir da? Wir tun da, was Paulus erwähnt hat in Galaterbrief Kapitel 6. Da sei ferne von mir, irgendetwas anderes zu rühmen als allein das Kreuz. Jesu Opfer für uns wird groß und je größer sein Opfer für uns wird in unseren Augen, umso kleiner werden wir. Bei der Anbetung wird er groß. Wir sehen ihn in seiner Erhabenheit. Übrigens, der größte Schauplatz der Herrlichkeit Gottes bis zu diesem Augenblick war das Kreuz. Da bestätigte Gott völlig seine Wahrheit. Alle Aussagen über unsere Sünde und die Folgen unserer Sünde kamen da zum Tragen und Jesus Christus musste sterben, wegen uns, für unsere Sünde. Und zugleich war das der größte Schauplatz der Liebe Gottes in der Weltgeschichte bis zu diesem Augenblick. Voller Gnade und voller Wahrheit war das Kreuz, ist die Botschaft vom Kreuz. Und wir sahen, wenn wir in der Verwandlung vom Wasser zu Wein seine Herrlichkeit sahen und sie es sahen, umso mehr, wenn wir das Kreuz in der ganzen Erhabenheit der Botschaft des Kreuzes voll sehen. Immer wieder werde ich gefragt, Roger, wie ist es, wie komme ich dann zu mehr Leidenschaft für Jesus? Und meine Antwort ist immer, betrachte das Kreuz. Betrachte Jesus in seinem großen, vollendeten Opfer für dich und lass es dir durch das Herz gehen, was es bedeutet, wie sündig wir sind, wie sündenlos und wie opferbereit er ist für uns. Das zieht uns, weil uns viel vergeben wurde. Dürfen wir viel lieben. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem von der Gemeinde Jesu heute. Wir sehen das Kreuz als viel zu gering. Unsere Sünde ist nicht so schlimm, halt ein paar Fehler. Oh Geschwister, wenn ich sehe, dass eine von uns definierte kleine Lüge Jesus Christus zum Kreuz brachte, eine kleine Lieblosigkeit Jesus Christus zum Kreuz brachte, dann dürfte es uns zerbrechen, dass wir verursacht haben, was er gelitten hat. Und wenn wir das sehen, werden unsere Herzen zu ihm gezogen. Als Teenager kämpfte ich einige Monate lang schwer gegen seinen Ruf an mein Leben, ihm vollständig nachzufolgen. Ich hatte Träume, ich hatte Kapazitäten, Dinge wollte ich tun. Mit 16 flog ich ein Flugzeug solo an meinem 16. Geburtstag. Frühmorgens Führerschein gemacht und 18 Uhr abends flog ich eine Maschine solo. Dachte daran, ich werde Missionspilot. Mit 14 habe ich Funkamateurschein gemacht. Ich hatte Pläne mit meinem Leben, etwas in der Elektronik zu machen, habe ich gedacht. Da waren Computer gerade da im Kommen. Vielleicht werde ich Computerbauingenieur und werde reich und bla bla bla. Und Jesus fing an, mit meinem Herzen zu reden. Und ich kämpfte gegen sein Reden. Wir waren in den Bergen mit Freunden. Sie hatten eine Hütte in den Bergen. Und ich kann mich erinnern, ich weiß es nicht genau warum, aber ich verzog mich in ein Schlafzimmer. In dieser Hütte. Und an dem Tag las ich die letzte Woche Jesu im Johannesevangelium. Von Kapitel 12 an. In einer Sitzung. Ich las das durch. Und als ich zu seinem Opfer kam, seine Verhaftung, seine Hinrichtung, seine Kreuzigung, da liefen mir ununterbrochen die Tränen. Da sagte ich, o Herr, wie egoistisch bin ich. Du hast dein Alles für mich gegeben und ich kämpfe dagegen, irgendwas Kleines zurückzubehalten. Du bist würdig, weil du alles für mich gegeben hast, du bist würdig, mich ganz zu bekommen. Ich schäme mich, dass ich in irgendeiner Weise gedacht hätte, ich hätte eine bessere Idee für diesen oder jenen Bereich meines Lebens. Denn du hast dich total und ganz für mich aufgeopfert. Das war der Wendepunkt in meinem Leben, an dem Tag. Ich habe es später bekundet in unserer Gemeinde. Aber der Wendepunkt kam durch das Anschauen von dem vollendeten Werk Jesu am Kreuz. Und deswegen, wenn es bei uns hapert, wenn wir nicht wissen, was wir denken sollen, wenn wir merken, es wird bei uns oberflächlich. Lesen wir noch einmal diese gewaltige Geschichte vom Kreuz und bitte den Heiligen Geist, dass er dabei uns tief im Herzen ergreift von der Großartigkeit des Opfers Jesu für uns, von der Selbstlosigkeit Jesu und von dem, was es bedeutet, unsere Antwort darauf zu geben. Die Antwort auf das Kreuz ist Hingabe. Hier ist für die Anbetung etwas Wichtiges und es stammt nicht von mir. Ich bin so froh, wenn ich Dinge weitergeben kann, die nicht von mir stammen, sondern von anderen, durch die ich lernen durfte. Einer von unserem Team hatte einmal eine Andacht gehalten, sehr prägend für mich. Jesaja 6 ist uns allen, denke ich, oder die meisten von uns bekannt. Aber ich habe in dem Zusammenhang übersehen, Kapitel 5 zu lesen. In Kapitel 5, Jesaja sagt, wehe solche, die viel trinken. Wehe solche, die viele Häuser kaufen. Wehe solche, die für sich leben. Und wehe solche, und wehe solche. Und dann kommt Kapitel 6. Da sagt Jesaja, ich habe den Herrn in seiner Erhabenheit auf seinem hohen und erhabenen Thron gesehen. Und dann sagte Jesaja, wehe mir, wehe mir. Ich denke, wir werden oft richtend, wir handeln oft, wir denken oft richtend über andere. Und deswegen sollen wir immer wieder das Kreuz anschauen, Jesu Opfer für uns, unsere Unzulänglichkeit, unsere Unvollkommenheit nochmals uns vergegenwärtigen und sagen, Herr, wehe mir. Es war einer in Stuttgart, der zu mir kam und er hat mir das Gute beigebracht und jetzt darf ich das überall weitergeben. Vielleicht manche haben auch das Gleiche von anderen gehört. Ich fragte ihn, Bruder Hürz, wie geht's? Ach, besser als ich es verdient habe, hat er gesagt. Viel besser als ich es verdient habe. Und ich pflege die Gewohnheit, auch das überall zu sagen. Wenn Leute mich fragen, wie geht's? Besser als ich es verdient habe. Und die Aussage als Antwort auf ihre Frage, wie geht's, ist ein bisschen ködernd, ist ein bisschen zögernd, ziehend. Also dann, nein, Alter. Also du verdienst, dass es dir sehr gut geht. Ich sage, nein, also nicht so. Ich bin ein Sünder. Ich verdiente die Hölle durch meine Sünde. Und wegen des Kreuzes bekomme ich den Himmel als Geschenk. Alles geht es mir besser, als ich es verdient habe. Ah, ja, von dem her so gesehen, das sehe ich ja. Also wisst ihr, alle von uns können das täglich behaupten. Uns geht es besser, als wir es verdient haben, weil Jesus für uns litt am Kreuz. Die Wiedergeburt. Jesus wollte, und John Piper sagt das, Jesus kam, um aus Rebellen Anbeter zu machen. Das ist das Ziel der Mission. Es gibt um uns in diesem dunklen Europa Millionen von Rebellen, die weglaufen von Jesus. Und unsere missionarische Aufgabe ist, das Kreuz so vor Augen zu malen, dass sie aus der Rebellion zurückkehren zum Herz Jesu und sie zu Anbetern werden. Die Anbetung war die Grundlage, die Gründung der Weltmission in Apostelgeschichte 13, 1 bis 4. Wir haben von, ich glaube, von diesem Abschnitt und von diesem Wort unser gutes deutsches Wort Gottesdienst. In Apostelgeschichte 13 lesen wir, und in Antioche waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, Lucius von Kyrene und Manahen, der mit dem Fürfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten, wie dienen wir dem Herrn, wie dienten sie dem Herrn, und sie fasteten, nicht festeten, sondern fasteten, das heißt, sie entsagten sich Speise. Oh, übrigens, in diesem Haus, ist das ein feudales Essen? Wow, was für ein Frühstück wieder heute und die Mahlzeiten. Uns geht es unverdient gut, nicht wahr? Auch hier in der Verpflegung und die Umgebung ein herrlicher Platz für diese Konferenz. Aber sie fasteten, sie setzten sich frei von anderen Angelegenheiten des täglichen Lebens, um sich Gott zu widmen. Es steht nicht da, wie lange sie fasteten und beteten, wie lange sie ihm dienten und fasteten. Da sprach der Heilige Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Ein Grund wahrscheinlich, warum Gott weniger mit uns reden kann, ist, dass wir nicht genug in die Stille kommen. Dass wir das Radio und den Fernseher und andere Geräuschgeräte ausschalten, dass wir uns ruhig und still machen, sodass Gott mit uns reden kann. Ich denke, in der Urgemeinde lernten sie die Wichtigkeit vom Stillewerden in der Anbetung. Das war hier eine geraume Zeit der Anbetung. Und in dieser geraumen, längeren Zeit der totalen Hingabe an Gott sprach Gott in die Gemeinde und sagt: Jetzt will ich senden. Jetzt will ich senden. Viele junge Leute fragen mich, ich bin ja an einer christlichen Universität, und sie fragen mich, was soll ich tun? Und mein erster Vorschlag ist: Geh ins Gebet, bitte Gott. Ich vertraue meinem Herrn, seinen Plan jedem zu offenbaren, der darum bittet. Bittet, so wird euch gegeben werden. Und wer ihn bittet, der bekommt. Und vor allem, Jakobus 1, wer um Weisheit bittet, der bekommt sie. Wir wissen nicht genau, wann wir sie bekommen, aber das Versprechen ist, wir bitten im Glauben, die Weisheit wird kommen. Was soll ich als nächstes in meinem Leben tun? Bitte den Herrn, dass er dir zeigt. Schritt 1, bitte. Schritt 2, bitte. Schritt 3, bitte den Herrn. Es geht nicht um ein Schema oder eine Formel, die wir zu erfüllen haben, sondern es geht darum, dass wir uns untertänig machen und sagen: Herr, ich werde stille, rede du, ich will hören. Manchmal bedeutet es, dass man etwas länger still sein muss. Jemand fragte mich das neulich: Roger, ich bete schon eine Weile. Ich sagte: Bete weiter. Bete weiter. Er zeigt zu seiner Zeit, wenn er bereit ist und wenn du so weit unten und wartend bist, er zeigt es dir. Alle von uns, ich bin sehr ungeduldig oft. Niemand in Deutschland ist ungeduldig, aber wir Amerikaner haben das Problem von Ungeduld manchmal. Und ich bitte einmal und denke, ich will es haben. Paulus hatte einen Pfahl im Fleisch und bat dreimal. Und ich denke nicht, dass es in drei kurzen Gebeten innerhalb von 90 Sekunden war. Ich denke, das waren drei große Gebetstreffen von Paulus. Drei Ereignisse des Gebets. Und der Herr gab Antwort, weil er gebetet hat. Anbetung bewirkt bei Gott Freude. Es tut ihm große Freude, wenn wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Solche Anbeter sucht er. Als ich einmal mir das überlegt habe, was das bedeutet, Gott kommt und sucht Anbeter. Oft denken wir, ich muss auf die Suche gehen nach Gott, und es stimmt schon, wer mich sucht von ganzem Herzen, der findet mich, aber er ist immer der Erste, der sucht. Ich suche ihn nicht zuerst. Mein Suchen ist nur die Antwort auf sein Suchen. Er sucht Anbeter. Jetzt kommt ein Satz, der schlechtes Deutsch ist, aber perfekte Theologie. Wir können nicht nicht anbeten. Wir sind hoffnungslose Anbeter. Wir können nicht nicht anbeten. Gott schuf uns ihm zum Bilde und schuf uns für die Anbetung. Und das Problem ist, ohne Gott beten wir was anderes oder eine andere Persönlichkeit an als Gott. aber die ganze Zeit beten wir an. Das ist sehr ernüchternd. Und im Alten Testament war das Problem bei Israel, darum mussten sie in die Gefangenschaft geschickt werden, das Anbeten von anderen Götzen. Und um sie auszukurieren, dass sie endlich mal Schluss machen mit Götzendienst, schickte er sie in die Gefangenschaft. Nun, oft lesen wir das Alte Testament und sagen, ach Israel, oh so schlimm, das ganze Volk Israel. Ist es uns aufgefallen, das letzte Wort von dem Apostel Johannes im ersten Johannesbrief? Meine Kindlein, hütet euch vor den Götzen. Nun, wenn einer, ein Gestandener wie der Apostel Johannes, das sagt als Abschlusswort, es war sein Abschied von dem Brief, das ist ein Schlaghammer. Offensichtlich haben wir in der neutestamentlichen Zeit genau die gleichen Neigungen und die gleichen Probleme wie das Volk Israel im Alten Testament. Den Hang zu Götzendienst. Oh, nicht ein Buddha-Bild, vielleicht, aber ein MP3-Spieler oder ein iPad oder ein iPod oder ein glänzendes Auto oder ein schönes Haus. Nicht, dass diese Dinge an sich falsch sind, aber wenn sie mehr Zeit und Aufmerksamkeit hinnehmen, als Gott bekommt, gilt das als Anbetung. Es ist das, was unsere Aufmerksamkeit und unsere Zeit beschlagnahmt. Das ist Anbetung. Und ihm allein gebührt unsere Hingabe, unsere volle Aufmerksamkeit, unsere Anbetung. Was bewirkt Anbetung bei den Anbetenden? Demut, Hingabe, Antwort auf die Größe Gottes. Ich kann überall anbeten. Ich stehe da am Fuß vom Matterhorn und schaue hoch und sage ich, mein Gott hat das getan. Ich schaue Lake Michigan an, das sieht aus wie ein Ozean. Lake Michigan ist groß. Und ich sage, mein Gott hat das getan. Ich stehe am Rand von Grand Canyon, diese große Schlucht, etliche Kilometer breit und zwei, drei Kilometer tief. Und ich sage, mein Gott hat das getan. Ich stehe da neben meiner Frau, unser Kind kommt auf die Welt. Und ich sehe das Wunder einer Geburt und sage, mein Gott hat das getan. Und wir schauen das Kreuz an und wir sagen, unser Gott hat das für uns getan. Und jede Anbetung fordert von uns Beugung, Hingabe und Bereitschaft zu sagen, Herr, was verlangst du jetzt von mir? Das will ich tun. Er ist der Herr. Anbetung sagt es ihm. Du bist Schöpfer, Verwalter, Versorger und Reiniger des Weltalls. Du verdienst unsere ganze Hingabe. Sie verharrten in der Apostellehre, in Gemeinschaft im Brotbrechen, Anbetung und im Gebet. Sie verharrten im Gebet. Ich wurde vor ein paar Jahren, ein Pastor in unserer Gegend ging vor zu einer Konferenz und er sollte fehlen am Sonntag und er weiß, dass ich Gebet unterrichte an der Schule. Die Gemeinde war nicht weit von der Schule. Und er rief mich an und sagte, Roger, darf ich dich bitten, am dem und dem Sonntag über Gebet zu sprechen? Ich mache eine Auslegung vom Markus-Evangelium und die Stelle, die dran wäre für den Sonntag, wäre Markus 14, das Gebet Jesu im Garten. Dann sagte ich, okay, mach das. Er sagte, predige über Gebet und wenn du zufällig über Markus 14 predigen willst, okay, aber erwähne Markus 14. Aber ich sagte, natürlich. Und da habe ich gesagt, noch nie habe ich eine Auslegung gemacht von der Stelle, von dem Kampf im Garten. Und so habe ich meine Vorbereitung gemacht für Markus 14. Bin ich froh für diese Aufgabe. Was ich dabei lernte, ist nochmals eine Änderung in meiner totalen Sichtweise von dieser Aussage in Apostelgeschichte 2,42 und sie verharrten im Gebet. Ich habe immer gedacht, ach ja, die Urgemeinde, brennende erste Liebe, Wir sind weit von der ersten Liebe entfernt, also beten wir nicht so viel wie die Urgemeinde. Aber wir denken laut zusammen. Jesus brachte die 11, Judas war weg, nach der Fußwaschung ging Judas weg. Und Jesus bringt die 11 in den Garten. Und wenn man alle Evangelien zusammen liest, sieht man, 8 davon setzen sich hierhin. 3 davon, Klassensprecher und Vizesprecher und der dritte, die 3 Klassenbesten, nimmt er einige Schritte weiter und er gibt ihnen Anweisung. Wachet und betet mit mir. Er geht weg und betet, ringt mit dem Herrn, kommt zurück und findet sie schlafen. Er rügt. Wen rügt er? Petrus. Könntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Geht zurück und betet. Kommt wieder zurück und findet sie ein zweites Mal schlafen. Geht wieder und kommt ein drittes Mal. Was? Ihr schlaft immer noch. Der Widersacher kommt, steht auf. Und in Sekunden war Judas da und Jesus wurde verhaftet und entführt, weggeführt. Es war keine Zeit, sich zu entschuldigen. Nun, da begann ich zu überlegen. Johannes 21, das kennen wir alle, Petrus verleugnete den Herrn 3-mal in jener letzten Nacht. Jesus rehabilitierte Petrus, hast du mich lieb, hast du mich lieb, hast du mich lieb. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Aber erst in der Vorbereitung für jene Predigt sah ich, da ist noch ein Strich verbunden mit dem Versagen im Gebet. 3-mal versagten sie. 3-mal versagte Petrus. Wenn du damals unter den Jüngern, vielleicht zu Christus kommend nach Pfingsten, und du denkst, ja, da möchte ich erfahren, wie war es in jener letzten Nacht? Und du kommst zu Petrus. Petrus, du warst mit ihm im Garten. Erzähl mal, wie war's? Was geschah dort? Weiß ich nicht. Ich habe geschlafen. Was? Du hast geschlafen? Ja, ich habe geschlafen. Na dann, Johannes war auch da. Johannes, wie? Ja, ich habe auch geschlafen. Jakobus, nein, ich habe auch geschlafen. Die Klassenbesten haben geschlafen. In der Militärsprache ist das Wort Wache ein offizielles, spezielles Wort. Und wenn man auf Wache ist, was mir bekannt ist, man steht Wache, nicht wahr? Man steht. Ihr Problem war, sie kämpften nicht gegen ihre Müdigkeit, weil sie standen, sondern sie setzten sich hin und machten sich bequem. Und schliefen, Wunder um Wunder, sie schliefen dabei ein. Der Text sagt, sie waren überfallen von Traurigkeit. Ist ja klar. Große Traurigkeit. Gefühle. Es ist eine Strecke zwischen Chicago und Winona Lake. Es ist eine sehr gerade Strecke. Du bist bestimmt einmal gefahren. Oh, langweilig gerade. Und langweilig amerikanisch langsam. Und des Öfteren war ich in Chicago zu Diensten am Wochenende, komm spät Sonntagabend heim oder Samstagabend manchmal. Und ich bin in Valparaiso, da habe ich, ich weiß, ich habe 90 Minuten der unwahrscheinlichen Langeweile vor mir. Und es ist Winter. Und ich möchte natürlich nicht irgendwo anhalten müssen, um hier zu schlafen, denn mein Bett ist 90 Minuten entfernt. Also kommt mein Fenster runter, linke Hand raus, bis es fast einfriert und dann aufs Gesicht. Und ich mache das noch einmal und dann noch einmal aufs Gesicht und dann noch einmal und noch einmal aufs Gesicht. Ich mache das Radio voll aufgedreht, alle Fenster runter, bis ich fast einfriere. Und dann schlage ich mein Gesicht, auch manchmal eine halbe Stunde lang. So, und wenn mein Gesicht ein bisschen stumpf wird, dass ich das nicht mehr spüre, dann mache ich so, auf der Oberschenkel. Ich schlage und schlage, denn vor mir ist die Wohnung, mein Bett. Wachet und betet. Oh, ist das treffend für die Gemeinde Jesu heute. Zu wachen. Wir leben in der letzten Stunde und Geschwister, es ist, als ob die Gemeinde Jesu sich hingelegt hat, überfallen von Traurigkeit und Müdigkeit und total schläft. Und Jesus in der Stunde der Versuchung sagte, wachet und betet. Und hier ist die Schlussfolgerung, die ich aus meiner Beobachtung gezogen habe. Gebet in der Gemeinde ist eine Leitungssache. Ich bin überzeugt, in den 10 Tagen zwischen der Himmelfahrt und Pfingsten, Petrus, Jakobus und Johannes haben nicht gesagt, komm, wir drehen Däumchen. Sie haben gesagt, wir haben Zeit, was wir versagt haben zu tun vor der Kreuzigung in jener Nacht, dann nie wieder im Leben, solange ich Atem ziehe, werde ich nie wieder versagen, wir wachen und beten. Und sie beteten 10 Tage lang. Die erste Verfolgung kommt, Apostelgeschichte 4. Sie werden entlassen, sie kommen zu den Ihrigen, sie berichten. Und sie warfen sich auf die Knie und wie eine Stimme rufen sie Gott an und bitten Gott um Gnade und bitte bewirke Wunder. Und die Ortschaft wurde gerüttelt und geschüttelt und große Wunder geschahen aufgrund der Hingabe dieser Geschwister im Gebet. Kapitel 12, Petrus wird verhaftet. Bis dahin haben sie es gelernt. Es war eine Gebetsnacht. Und in dieser Gebetsnacht beten sie nicht sehr viel Vertrauen offensichtlich. Denn Petrus kommt und klopft und Rhoda sieht und rennt und sagt, er ist da, sie ist so aufgeregt. Na, na, das kann nicht Petrus sein. Er klopft weiter und sie kommen an die Tür, er macht sie ruhig und er erzählt, was war und geht weg. Wo geht er hin? Zu der Gebetsstätte, wo sie beten. Er wusste, ich finde die Gemeinde betend für mich. Das wusste er. Jesus sagte einmal in den Evangelien, wenn ich zurückkomme, wird der Sohn des Menschen Glauben finden auf Erden. Und studiere den Zusammenhang ganz genau. Es ist offensichtlich, er spricht davon, werde ich Betende finden, wenn ich zurückkomme. Sagt man hier an ein Konzert, hier in Deutschland, in den USA, ich gehe davon aus, es ist ähnlich in der Schweiz, in christlichen Kreisen, sagt man ein Konzert an, kommen ein paar Tausend. Sagt man eine Gebetsnacht an oder ein Gebetstag an, man kann froh sein, es kommen 10. Ich denke, wir haben auch einen grundsätzlichen Fehler gemacht in unseren Gottesdiensten. Ich denke, wir sollten in den öffentlichen Gottesdiensten beten. Da, wo Nicht-Christen auch sind, sie sollten uns Christen reden hören mit unserem Herrn. Wir machen das öfters bei uns in der Gemeinde und wir sagen dabei, wenn es dir fremd vorkommt, also dass du nicht laut betest, hör mal zu, während andere mit Gott reden. Hör mal zu, in kleineren Gebetskreisen. Es sollte das Natürlichste vom Natürlichen sein, dass die Gemeinde Jesu ständig im Gebet verharrt. In den 60er Jahren hörte ich diesen Satz, gesagt worden von Billy Graham, ich hörte es nicht in einer Aufnahme, sondern ich hörte es irgendwo. Billy Graham soll gesagt haben, wenn der Heilige Geist genommen werden würde aus der Gemeinde, 90% der Aktivitäten würden ununterbrochen weitergehen. Das ist ein schauderhafter Gedanke. Aber ich möchte den Satz ummünzen. Wenn Gebet aus den meisten Gemeinden genommen werden würde, würden 90% der Aktivitäten ununterbrochen weitergehen, weil sie ohnehin ohne Gebet geführt werden. Ist eine Beziehung zwischen dem Wirken und der Fülle des Geistes und die Hingabe der Gemeinde an anhaltendes Gebet, ist da eine Beziehung zwischen Gebet und Gottes Wirken? Oh ja! Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Es ist das Problem der Gemeinde Jesu. Wir sind Macher, wir sind im Westen, wir haben Gerät, wir haben Geld, wir haben alles, denken wir. Aber wir können Menschenherzen nicht ändern, wir können niemanden zu Jesus ziehen, wir können niemanden bekehren. Es muss Christus das bewirken. In Kolosser 4, 2 bis 4, ich habe noch eine Stunde Predigt an dieser Stelle und ich habe genau 9 Minuten. Wir werden eine Stunde in 9 Minuten vorbeibringen. Kolosser 4, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Das klingt irgendwie ähnlich, nicht wahr? Betet zugleich auch für uns, damit bei uns Leber und Niere und Hirn und Lunge und alle Krankheiten im Darm geheilt werden. Oh, Entschuldigung, ich habe mich vertan im Lesen. Betet für uns zugleich, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es, das Evangelium, offenbar mache, wie ich reden soll. Paulus saß oft im Knast, gefesselt, weil er geredet hat, und er hat immer wieder gebeten, betet noch mehr, dass ich noch mehr reden kann. Dieser Paulus, freimütig wie er war. Wenn Paulus Gebetsunterstützung brauchte für Freimütigkeit, für die richtigen Worte, wie viel mehr wir? Oh. Und die Studenten in meiner Gebetsklasse nehmen diese Stelle und die 4 weiteren Stellen, Römer 15, Vers 30 und so weiter, das sind in Thessalonichbrief, in Epheserbrief, 5 Bibelstellen, wo Paulus andere bittet, für ihn zu beten. Sein Hauptanliegen ist das Evangelium. Bete für mich, dass die Tür geöffnet wird, dass ich Bewahrung erfahre, dass das Evangelium weitergehen kann. Paulus bittet, damit das Evangelium weitergegeben werden kann. Wofür bitten wir Menschen zu beten? Ich hörte neulich, es ist ein Paul Washer, der im Internet ist, und er hat eine 8- oder 9-minütige Kurzpredigt gegen die allgemeinen Gebetstreffen. Er sagte, das gleicht eher einem Operationssaal. Man spricht über alle Organe des Körpers. In fast jeder Gebetsstunde geht es nur um das Physische. Und es ist nicht falsch, für die Dinge zu beten. Aber die größte Priorität, wenn mein Gebet für Leute, die Nierenprobleme haben oder Leberprobleme haben, ist: Herr, wenn es dein Wille ist, heile bei der Leber, aber bitte, in dieser Not ziehe sie zu Jesus. Zieh die anderen um sie zu Jesus. Dass du die Not benutzt, um Aufmerksamkeit zu lenken auf dich. Es geht ja ums Evangelium. Und wir wollen es nicht nur davon reden, wir wollen es tun. Wir möchten uns in einem Augenblick erheben, und ich sage den Studenten immer Folgendes: Wir machen uns in kleinen Kreisen, zu zweit, zu dritt. Und wenn eventuell in der Runde fertig ist, es gibt genügend Dinge, für die man beten könnte. Wir könnten von jetzt bis 16 Uhr beten, durchgehend, und wir hätten immer noch Dinge, für die wir beten könnten. Also wenn eine Runde fertig ist, dann bete noch einmal eine Runde und in wenigen Minuten schließe ich unsere Gebetszeit. Ich möchte bitten, dass wir uns erheben. Die Anliegen sind uns allen klar. Nenne die Anliegen beim Gebet und sage sie dem Herrn und in wenigen Minuten schließe ich unsere Gebetszeit. Wir gehen ins Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns so liebst. Wir danken dir, Vater, dass du ganz neu deine Gemeinde beleben möchtest. Wir können das nicht tun. Wir können Hunger für dich nicht selbst produzieren. Zeige du ganz neu uns die Größe von deiner Vergebung, die Größe deiner Erhabenheit, die Größe deiner Würde, sodass wir mit all den Anbetenden in Offenbarung sagen können, singen können, würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde. Und würdig ist das Lamm zu empfangen, unsere Anbetung. O Herr, wir erheben dich, wir beugen uns und wir bitten für Gemeinden in der Aufbau, für bestehende Gemeinden, für eingeschlafene bestehende Gemeinden. Wir bitten dich für Ehen und Familien. Vater, wir bitten dich, dass du die Leiter der Ehen bewegst, dass sie betende Männer werden. Und wir bitten dich, dass die Leiter der Gemeinde es zu Herzen nehmen und die Gemeinde als Familie ins Gebet leitet. Und wenn es Gelegenheit gibt, ein paar Minuten frei gibt, wenn es Probleme gibt, dass immer wieder die Leitenden der Gemeinde die Gemeinde ins Gebet leiten. Es ist unsere Aufgabe, Herr, und dein Vorbild. Du hast in der Nacht, durch die Nacht, früh am Morgen, bei jedem Anlass, mitten im Gespräch, überall hast du gebetet. Mache du uns zu Betern. Tue, was du tun musst. Wir geben dir Freiraum. Tue, was du tun musst, um uns zu Betern zu machen. Um unsere Gemeinden, zu betenden Gemeinden zu bewegen. Herr, tue das bitte dir zur Ehre. Nicht, dass irgendein Mensch genannt wird dabei, sondern einzig und allein Jesus Christus. Und wir sagen gemeinsam Amen.